irgendwann, als ich wieder schlafen konnte, hatte ich dann so ganz komische Gedanken, dass zum Beispiel, wenn ich das Radio angemacht habe, kamen halt Lieder, die gerade so in waren und vielleicht sind die ja für mich geschrieben worden, das könnte ja sein. Und dann habe ich gedacht, so die technischen Geräte in unserer Wohnung und die Flugzeuge, die über unser Haus fliegen, das könnten ja auch Überwachungsgeräte sein, die uns abhören. Mein großes Bild, was ich hatte, war, dass ich eine Prophetin bin und dass Jesus, an den ich ja glaube, dass er bald wiederkommen wird und dass wir uns in der Endzeit befinden.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Christina. Kurz nach der Geburt des ersten Kindes scheint das Familienglück für Christina perfekt. Doch durch Schlafentzug und Stillprobleme verändert sich die junge Mutter. Christina sieht den Weltuntergang kommen, hält sich für eine Prophetin Gottes, elektronische Geräte empfindet sie als bedrohlich. Und als sie ihr Wohnzimmer zum Kreißsaal für werdende Mütter umbaut, sieht ihr Mann nur noch den Weg in die Klinik. Die Diagnose: akute Wochenbettpsychose. Aber erstmal herzlich willkommen, Christina.
Ja, hallo. Schön, hallo, dass ich dabei sein kann.
Gehen wir einfach noch mal ein Stück zurück. Ne? Sie haben Ihren Mann kennengelernt, da waren Sie ja noch sehr jung, nämlich 14. Mhm. Wie alt war er damals?
Als wir in die Kennenlernphase gestartet waren, war er 19.
19. Und wenn Sie so zurückdenken, war da erstmal eine Distanz? Weil 5 Jahre älter in der Zeit ist ja schon viel. Oder haben Sie sich einfach gleich in ihn verliebt und es war gar nichts mehr zu machen?
Ja, also ich habe mich gleich in ihn verliebt, gleich in den ersten Begegnungen, die wir miteinander hatten. Bei ihm hat es tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Ganz klar war für ihn ja, dass ich also sehr viel jünger war als er. Und da war das für ihn gar keine Option, dass da irgendwie mehr als eine Freundschaft daraus entstehen könnte. Aber nach 8 Monaten intensiven Kontakt, wir haben dann damals über eine Plattform geschrieben, da gab es ja das noch nicht so mit Smartphones, wie man das heute so macht, sondern es ging alles noch über Laptop und Computer, haben wir dann täglich 2 bis 3 Stunden gechattet und ja, irgendwann war dann auch für ihn klar, dass das mehr ist als eine platonische Freundschaft und dann haben wir nach 8 Monaten Kennenlernphase den Entschluss gefasst, dass wir zusammen sein wollen, genau, und das ging auch von ihm aus.
Ich meine, heute weiß ich, Sie sind verheiratet, Sie sind zusammen. Aber wenn ich mich so zurückerinnere oder beziehungsweise mich versuche, in Sie hineinzuversetzen, Sie waren ja damals 14. Wie weit haben Sie schon gedacht? Also haben Sie schon überlegt, Mensch, das könnte einer sein, mit dem ich mein Leben verbringen möchte?
Ja, definitiv. Ja? Also für mich war auch klar, dass der Mann, mit dem ich eine Beziehung eingehe, potenziell der Mann für mich auch sein könnte, den ich heiraten möchte. Also, und das war von uns beiden so die Denke. Also wir kommen aus einem Hintergrund, einem christlichen Hintergrund, wo einfach das sehr stark so geprägt ist. Und das wollte ich einfach für mein Leben auch. Ich wollte nicht so viele Beziehungen hinter mich lassen und dann schon Verletzungen mit in die Beziehung reinnehmen, die dann später die unsere Ehebeziehung sein würde. Und deswegen sind wir beide mit dem Ja zueinander schon in die Beziehung gegangen, was für die Zukunft auch langfristig gedacht war.
Wenn Sie jetzt mal weiterdenken, Sie haben eine Ausbildung zur Hebamme gemacht. Was haben Sie mit dem Beruf verbunden? Warum wollten Sie Hebamme werden?
Das ging schon ganz früh los. Mit 12 Jahren bin ich noch einmal große Schwester geworden. Ja. Und meine Mama hatte damals eine Gebärmutterhalsverkürzung und es drohte quasi mein Geschwisterchen zu früh auf die Welt zu kommen, schon in der Hälfte der Schwangerschaft. Und da habe ich mich zu Hause ganz sehr um meine Mama, die schwanger war, gesorgt und mich um sie gekümmert, so weit es mir möglich war, mit den Dingen, die ich tun konnte. Und da habe ich das erste Mal die Liebe zu Schwangeren und zu dem Hebammenberuf so gespürt. Und habe dann deswegen auch meine Schülerpraktika in dieser Richtung absolviert. Einmal im Krankenhaus auf der Neugeborenenstation und einmal bei einer selbstständigen Hebamme im Praktikum. Genau.
Also Sie wussten,
und da habe ich dann, da habe ich dann Feuer gefangen für den Beruf. Da war es dann um mich geschehen.
Also Sie wussten schon früh, wo Sie beruflich hin wollten. Da war es um Sie schon geschehen. Sie wussten auch schnell, wer Ihr Partner fürs Leben sein sollte, da war es auch schon früh um Sie geschehen. Wann haben Sie denn geheiratet? In welchem Alter?
Mit 18, mit also 18. Kurz vor meinem 19. Geburtstag, also 2 Monate davor.
Würden Sie sagen, wenn ich das so aufzähle, da lief in gewisser Weise Ihr Leben bis dahin komplett nach Plan?
Ja, kann man so sagen. Also wirklich, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist alles in Erfüllung gegangen. Also das war wirklich so, wo ich mir dachte, wow. Und ich war auch dankbar dafür. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir da jetzt so krass auf die Schulter immer geklopft habe und sage, Mensch, hast du gut gemacht. Ich habe schon auch das als ein Geschenk empfunden, dass ich das so erleben darf.
Welche Rolle haben denn Kinder gespielt so in ihrem Entwurf vom Leben?
Ich wollte auf jeden Fall früh Mama werden und mein Plan war so 3-4 Kinder vielleicht. ja, einfach weil ich das auch als sehr bereichernd empfunden habe, 3 Geschwister gehabt zu haben, als ich selber Kind war. Und deswegen, also ich war da offen. Ne? Ich habe auch immer gesagt, so viel wie meine Nerven vertragen. Das war immer der zweite Satz, den ich doch damit dazu gesagt habe. Ja. Weil ich das schon auch mitbekommen habe, dass es sehr anstrengend sein kann.
Ja.
Genau.
Und wie war dann der Moment und die Situation, als Sie erfahren haben, dass Sie schwanger sind? Wie erinnern Sie sich daran?
Boah, es war unglaublich. Also wir haben den Test gemacht und saßen dann da davor und haben gewartet, bis dieses digitale Feld da schwanger anzeigt. Und als es dann soweit war, es war überwältigend. Und ja, also es hat auch gleich im ersten Zyklus geklappt. Das war auch so ein Geschenk. Wir mussten jetzt nicht eine ewige Kinderwunschreise hinlegen.
Ja, ja.
Und ja, es war einfach sehr überwältigend. Und dann einfach das zu wissen, so jetzt ist wirklich ein kleines Leben in dir, das war schon sehr überwältigend für mich.
Also Ihr Mann war dabei, als Sie dieses Ergebnis dann hatten und Sie haben sich beide gefreut. Wie war dann die Geburt? Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Also es war eine traumhafte, schnelle, erstgebärende Geburt im Wasser. ich durfte das erleben, dass meine Freundin mich begleitet hat, die auch Hebamme ist und auch in dem Krankenhaus gearbeitet hat, in dem ich gearbeitet habe. Und in dem habe ich auch unseren ersten Sohn bekommen. Und da konnte ich quasi eine 1:1 Betreuung genießen. Und das war richtig, richtig gut, hat mir Sicherheit gegeben. Und genau nach, also es ging 0 Uhr in der Nacht los und um 5 Uhr war er dann schon da im Wasser geboren. Hat sich ein bisschen anders überlegt, der wollte als Sterngucker kommen. Also das bedeutet, dass er mit dem Gesicht nach oben gezeigt hat, als er rauskam und nicht nach unten. Das ist ein bisschen eine kleine Besonderheit, aber hat den Geburtsverlauf überhaupt nicht gestört. Und es war ein wunderschöner Moment, ihn dann im Wasser zu begrüßen.
Und war Ihr Mann auch in der Nähe irgendwo?
Genau, der war hinter mir, hat alles live mitbeobachtet, genau.
Und wie schnell konnten Sie dann nach Hause, wenn alles so gut gelaufen ist?
Wir hatten uns vorgenommen, dass wir eine ambulante Geburt anstreben wollen, wenn alles okay ist.
Ja.
Und das bedeutet, dass man innerhalb von 24 Stunden die Klinik wieder verlässt. Typischerweise sogar 5 bis 7 Stunden nach der Geburt ist das schon möglich. Nach der ersten Überwachungsphase, wo man noch schaut, geht es der Mama gut, klappt das Wasserlassen, ist die Blutung normal, geht es dem Baby gut. Und da bei uns alles super geklappt hat und das Baby sogar schon, also unser Sohn, sogar an der Brust getrunken hat und da wirklich alles in Ordnung war, durften wir nach, ich würde sagen, das waren 7 Stunden, in der Mittagszeit sind wir dann nach Hause gefahren und konnten dann zu Hause in unseren eigenen 4 Wänden, in unserer Familienhöhle das Glück genießen.
Die Familienhöhle, das ist auch ein schöner Begriff. Also das heißt, Sie hatten die Familienhöhle auch schon entsprechend vorbereitet? So?
Ja, doch. Also ich hatte ja nur Zeit von der 33. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt.
Ja.
Und habe da wirklich versucht, Ordnung zu machen und alles so herzurichten, ein bisschen Essen vorzukochen und habe dann alles vorbereitet.
Also das hört sich ja wirklich komplett so an, als ob Sie einfach so auf der Sonnenseite des Lebens gestanden haben, ne? Und da war die Familienhöhle und der gemeinsame Wunsch und alles hatte sich erfüllt und es dauerte dann aber nicht lang und es wurde schwieriger für Sie. Erzählen Sie mal, was kam da denn alles zusammen?
Die ersten 2 Wochen waren wirklich komplikationslos. Das Kind, unser Sohn hat 2-3 Stunden geschlafen, dann getrunken, 2-3 Stunden geschlafen, getrunken und so ging das die ganze Zeit. Und ich hatte Zeit, mich zu regenerieren, habe wirklich auch viel im Bett gelegen, um einfach der Rückbildung auch den Raum zu geben, die sie braucht und nicht mich großartig zu belasten. Genau, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zu unserem ersten Besuch, der ein bisschen weiter weg war nach 2 Wochen. Da mussten wir 40 Minuten mit dem Auto fahren. Und das war zur Uroma von unserem Sohn quasi. Und da habe ich dann, als wir dort waren, gemerkt, das war zu viel. Also das war noch zu früh. Ich habe dann gemerkt, ich kriege Schüttelfrost, ich kriege Fieber, ich hatte Schmerzen in der Brust. Und habe dann, um das ein bisschen kurz zu fassen, einfach einen massiven Milchstau bekommen, der schon fast in eine Brustentzündung ging. und habe da wirklich 2 Wochen damit rumgeopert, also den in den Griff zu kriegen. Und dann war die eine Seite betroffen, dann ist die abgeheilt, dann war die nächste Seite betroffen und dann war die abgeheilt, wieder die erste. Mhm. Und das war furchtbar und ich habe mich noch nie in meinem Leben so krank gefühlt körperlich.
Oh, okay.
Das war wirklich, also 41 Fieber und Schüttelfrost, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Ich konnte gar nicht aufstehen, das war wirklich furchtbar. Und das hat mich einfach körperlich total geschlaucht. Und schlafen ging dann auch relativ gut, weil ich einfach so erschöpft war.
Mhm.
Und das Stillen wurde ab dem Zeitpunkt aber auch sehr schwierig. Also das Baby hat das wahrscheinlich auch gemerkt, unser Sohn, dass die Mama einfach erschöpft ist und nie kann und dass die Milch irgendwie anders schmeckt, keine Ahnung. Und ist dann auch ein bisschen unruhiger geworden. Das habe ich dann aber nach 10, 14 Tagen habe ich das in den Griff bekommen. Die Brustentzündung ist zurückgegangen.
Ja.
Und dann kam aber leider ein anderer Anruf, der so ziemlich mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat.
Was war da? Wer hat da angerufen?
Mein Papa hat eine Nachricht geschickt, das weiß ich gerade nicht mehr. Der hat gesagt, dass meine Mama mit einem Rettungswagen abgeholt worden ist und sie nicht genau wissen, was sie hat. Sie hatte ganz starke Rückenschmerzen, Schüttelfrost und Fieber. Und mein Papa ist kein medizinisch ausgebildeter Mann, sondern einfach mein Papa und konnte mir da in dem Moment nicht so richtig sagen, was wirklich los ist und wie ernst es ist. Und ich habe mir einfach unglaubliche Sorgen gemacht, gerade so, wenn man hört mit einem Rettungswagen, dann muss es ja schon schlimm sein. Und da habe ich mir einfach richtig große Sorgen gemacht, dass das irgendwas Schlimmeres ist und konnte ab dem Zeitpunkt schlechter zur Ruhe finden nachts. Und dann fing das wirklich an, dass ich peu à peu wirklich Schwierigkeiten hatte, nachts überhaupt zu schlafen.
Es ist ja dann auch diese Ungewissheit, die einen belastet, oder? Also
richtig.
Nicht zu wissen, was ist denn jetzt mit ihrer Mutter? Wie lange ist diese Ungewissheit bestehen geblieben? Also wie sah es in den nächsten Tagen aus? War da irgendwann mal eine Auskunft vom Arzt oder irgendwas? Oder haben Sie sich einfach weiter Sorgen und Sorgen gemacht?
Ich habe mir wirklich viele Tage Sorgen gemacht. Also es waren bestimmt, also ja, viele, 3 oder 4. Dann habe ich mir irgendwann sozusagen gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie aufhören. Mein Papa kann mir, wie gesagt, keine Auskunft geben. Du rufst jetzt selber jetzt im Krankenhaus an und fragst. Und bin da ganz aufgebracht gewesen am Telefon. Und die Schwester hat dann einfach den Hörer meiner Mama gegeben. Und die hat dann mir gesagt, ist alles gut, ich bin am Tropf, ich bin versorgt, ich kriege Antibiotika, so, es geht schon, es wird, mach dir keine Sorgen. Also die wusste ja auch, ich bin im Wochenbett.
Ja.
Und sehr emotional sozusagen und hat mich da versucht,
so ein bisschen
runterzubringen.
Zu beruhigen, genau.
Mhm. Richtig, genau. Ja. Aber mein Versuch, da einen Arzt ans Telefon zu kriegen, ist gescheitert. Aber durch meine Mama und ihre Stimme zu hören, habe ich dann schon so ein bisschen, konnte ich beruhigt werden, sage ich mal, genau.
Aber dass das auch so tief gegangen ist, dass sie dann nicht mehr so richtig schlafen konnten, hatte das so im Rückblick auch damit zu tun, dass da plötzlich sowas Unkontrollierbares war in ihrem Leben?
Auf jeden Fall, ja. Richtig, also ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie alles in der Hand gehabt und es hat alles funktioniert und auf einmal war da eine Situation, da wusste ich einfach nicht, wie sollst du das schaffen? Bist du so widerstandsfähig, um jetzt in diesem Wochenbett noch dazu das irgendwie zu tragen und auszuhalten oder was auch immer? Man wusste ja nicht, welchen Ausgang das nimmt.
Mhm.
Und ich hatte einfach das Gefühl, mir rinnt meine Kräfte, das rinnt mir so durch die Finger weg und ich kann es nicht kontrollieren, ganz genau, wie Sie das schon sagen.
Es hat ja manchmal auch so mit den eigenen Erwartungen an sich zu tun. Mal ganz anders gefragt, wie perfektionistisch sind Sie? Wie würden Sie das, oder waren Sie zumindest in der
Zeit? Ja, also ich würde sagen, dass ich ein sehr perfektionistischer Mensch war.
Mhm.
Der so schon auch Ansprüche an sich selbst hatte. Nun war ich ja auch, oder bin ich ja auch Hebamme, was dieses Anspruchsdenken im Wochenbett ja nicht gerade verringert. Ne? Mhm. Also man hat ja so schon Ansprüche ans Muttersein, aber wenn man Hebamme ist, dann möchte ja schon wirklich alles auch gut laufen. Man ist ja die Fachfrau dafür.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir da auch einen großen Druck, denke ich, selber gemacht, ne? Dass alles irgendwie wie am Schnürchen laufen muss und dass ich das irgendwie alles unter Kontrolle haben muss. Also ich war definitiv ein sehr perfektionistischer Mensch.
Und so eine Hilfe durch eine andere Hebamme oder sowas?
Ja, das ist das Nächste gewesen, wo ich mir eigentlich selber ein Bein gestellt habe, dass ich gedacht habe, ich brauche keine Nachsorgehebamme, denn ich bin ja selbst Hebamme.
Okay.
Und das, da habe ich ja, mich um eine große Erleichterung im Wochenbett selbst beschnitten sozusagen, weil ich weiß jetzt, wie wertvoll Nachsorgehebammen sind und es war ja quasi auch irgendwie nicht sehr wertschätzend den Nachsorgehebammen gegenüber, die ich so kannte, zu meinen, ich brauche das nicht. Jetzt weiß ich, es wäre eine große Erleichterung gewesen, auch gerade mit dem Milchstau, ne? Oder auch mit der Situation mit meiner Mama, da einfach jemanden zu haben, der mit drauf schaut und der ihn auch über Tage mit ein bisschen Abstand beobachten kann, der dann auch Veränderungen hätte feststellen können.
Also da kam alles zusammen, wenn man so will, die eigenen Erwartungen, der Druck, den sie sich gemacht haben, dann die Krankheit, dann das, was mit ihrer Mutter war. Wie hat ihr Körper dann reagiert? Wie lange, also haben sie nicht schlafen können? Wie ging das weiter mit ihrer Schlaflosigkeit?
Ja, also ich denke, es waren so 4 bis 5 Tage, die ich wirklich fast gar nicht geschlafen habe.
4 bis 5 Tage, okay. Wie haben sie dann die Tage durchgestanden? Bei 4 bis 5?
Das frage ich mich im Nachhinein auch.
Ja.
Also ich habe schon versucht, auch in den Stillpausen immer wieder zur Ruhe zu kommen, aber ich habe wirklich gemerkt, mir gelingt es nie. Mein Puls hat verrückt gespielt. Ich habe immer gemerkt, wie mein Herzschlag an meiner Pulsschlagader am Hals so gepocht hat. Ich habe richtig gemerkt, dass mein Körper auch mit der Zeit verrückt gespielt hat. Dann kam es aber dazu, dass meine Mama entlassen worden ist. Man konnte ihr helfen. Das war ein massiver Harnstau gewesen, der man beheben konnte. Und die Entzündungen sind zurückgegangen. Und dann wurde sie mit Antibiotika, glaube ich, entlassen. Und dann war erstmal diese Sorge von meinen Schultern quasi so. Es ist nicht mehr so akut. So, ihr geht's gut. Man hat eine Lösung gefunden. Und dann ging das auch Stück für Stück wieder ein bisschen besser mit Schlafen. Ich habe dann auch meiner Familie gesagt, bitte betet für mich. Ich habe mir Lavendelspray besorgt aus der Apotheke, habe das mein Kopfkissen damit eingesprüht. Also mir so ein bisschen zu helfen quasi, dass ich wieder zu Schlaf finde. Und das ist dann nach ein paar Tagen auch wieder gelungen, so dass ich in der Nacht wieder besser zur Ruhe finden konnte. Genau.
In dieser Zeit muss trotzdem was mit Ihnen passiert sein. Was ging dann in Ihren Gedanken vor sich? Können Sie das beschreiben in den Tagen und Wochen drauf?
Naja, meine Gedanken haben sich quasi wie losgelöst. Also es war so ein ganz schleichender Prozess, so über 2 Wochen. Angefangen halt mit dieser Schlaflosigkeit und dann irgendwann, als ich wieder schlafen konnte, hatte ich dann so ganz komische Gedanken, dass zum Beispiel, wenn ich das Radio angemacht habe, kamen halt Lieder, die gerade so in waren und ich habe dann gedacht, die Liedtexte, die beschreiben ja 1a meine Situation, vielleicht sind die ja für mich geschrieben worden, es könnte ja sein. Und dann habe ich gedacht, so die technischen Geräte in unserer Wohnung und die Flugzeuge, die über unser Haus fliegen, das könnten ja auch Überwachungsgeräte sein, die uns abhören, weil irgendwie kam mir dann alles, was ich so erlebt habe, alles, was so in mein Leben kam, egal was es war, bekam für mich so eine Bedeutung. Also, dass es nicht einfach so Zufall war, dass jetzt passiert ist, wenn irgendwas runtergefallen ist, und es war halt ein Zeichen für mich, dass es passiert ist. Und habe dann in alles so Dinge reingelegt. Genau, und dann kam es Stück für Stück zu einer großen Wahnvorstellung, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Das konnte ich damals natürlich nicht so beschreiben. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich krank wurde. Aber mein großes Bild, was ich hatte, war, dass ich eine Prophetin bin und dass Jesus, an den ich ja glaube, dass er bald wiederkommen wird und dass wir uns in der Endzeit befinden. Und dass ich quasi als Prophetin und Hebamme dafür sorgen soll, dass es den Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen gut geht. Dass ich sie versorge mit Nachrichten von Gott und mit praktischer Hilfe. Und mein Wahn war sozusagen, dass diese Schwangeren, Wöchnerinnen und Gebärenden dann zu uns in die Wohnung irgendwann kommen. Und dass ich jetzt quasi alles dafür vorbereiten muss, dass die versorgt werden können. Das war diese große Wahnvorstellung, aber das war nicht von jetzt auf gleich da, sondern das hat sich so angebahnt mit so ganz kleinen Gedankengängen und dann wurden es immer mehr. Und am Anfang habe ich darüber überhaupt nicht gesprochen, das ging alles in meinen Gedanken ab.
Ja.
Aber als ich dann so weit in meinem Wahn war, dass ich Angst hatte davor, dass die Terroristen, die uns überwachen durch die technischen Geräte, uns irgendetwas antun, habe ich angefangen, in Gegenteilsprache zu sprechen.
Was heißt das?
Das heißt, in jedem Raum, in dem ich war, wo technische Geräte waren, habe ich immer das Gegenteil von dem gesagt, was ich gemeint habe. Also zum Beispiel, mach das Fenster für mich auf. Wenn ich das zu meinem Mann sagen wollte, habe ich gesagt, bitte schließ die Tür. Also verrückt
und,
eigentlich.
Und Ihr Mann, hat er das verstanden, was Sie ihm sagen wollten? Hatten Sie ihn immer eingeweiht in Ihre Gedanken?
Nein, ich hatte ihn absolut nicht eingeweiht in meine Gedanken.
Und er hat dann die Tür geschlossen? Oder wie? Wie hat er dann darauf reagiert, als Sie das gesagt haben?
Ja, der hat total verwundert reagiert und hat überhaupt nicht mehr gewusst, was jetzt Sache ist, weil er diesen Prozess, den ich in Gedanken durchgegangen bin, ja überhaupt gar nicht mitbekommen hat.
Diesen Prozess, und das war jetzt total viel, was Sie da ja so auf einmal beschrieben haben, was sich dann innerhalb von diesen 2 oder wie viel Wochen auch angebahnt hat. Damit ich das verstehe, wenn zum Beispiel Sie diese Songs im Radio gehört haben und Sie hatten das Gefühl, diese Texte sind für Sie gemacht, war das erstmal auch ein positiv bestärkendes Gefühl? Also hat Ihnen das gut getan, dass Sie dachten, wow, der Text, das haben die jetzt für mich geschrieben? Oder wie haben Sie diesen Teil empfunden?
Ja, also die ganzen Wahngedanken und die ganze Psychose war für mich grundlegend positiv und euphorisch gestimmt sozusagen. Ah. Also ich hatte nie, doch es gab einen Punkt, da hatte ich Angst, aber das war einmal. Ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass Gott mir Botschaften schickt und das hat mich immer so beruhigt, im Kontakt mit Gott zu sein. Also ich habe immer gedacht, die Menschen, die jetzt diese Songs geschrieben haben, die wurden von Gott inspiriert, mir diese Nachricht zu übermitteln.
Aha.
Und das hat mich total fasziniert und ich habe die ganze Zeit dann auch gedacht, wieso hast du das Gott so verstanden, dass er so mit dir redet? Wieso kommt das jetzt so in dieses Mutterwerden mit rein? Wieso ist das jetzt in dieser Phase so präsent? Aber ich habe das als Geschenk empfunden und das dann so angenommen und habe das aber nicht großartig kommuniziert, würde ich sagen, dass das so war.
Und dass Sie dachten, die elektronischen Geräte sind da und Sie werden überwacht, das haben Sie dann auch jetzt nicht als tief bedrohlich empfunden, sondern Sie haben nur gedacht irgendwie nach dem Motto, oh, gut, dass ich das jetzt gemerkt habe? Oder wie würden Sie das beschreiben? Weil das hatte sich für mich erstmal bedrohlich angehört.
Ja, also im ersten Moment hatte ich halt, denke ich, schon so ein bisschen Befürchtung, aber im zweiten Moment hat mir Gott dann sozusagen den Ausweg daraus gezeigt, vermeintlich, halt in dieser Gegenteilsprache zu sprechen. Und deswegen hatte ich dann auch gar keine Angst mehr, weil ich so wusste, Gott wird alles so fügen, dass wir bewahrt bleiben werden, weil ich halt seine Prophetin bin und er wird ja seine Prophetin bewahren, wenn er möchte, dass er durch sie spricht, sozusagen. Genau.
Und da waren auch keine Selbstzweifel in manchen Momenten, dass Sie gedacht haben, hey, was denke ich denn da jetzt gerade? Also, Sie waren einfach überzeugt von dem, was Sie...
Ja.
Ja, okay.
Ja, das ist auch das Tückische an der Erkrankung.
Ja.
Dass es keine Krankheitseinsicht gibt.
Jetzt war Ihr Mann ja vielleicht erstmal nur irritiert, wenn Sie irgendwelche komischen Fragen gestellt haben und Tür und Fenster verwechselt haben oder wie auch immer. Ich sage das jetzt mal so nach Ihrem Beispiel. Mhm. Aber wann hatte das auch einen Punkt erreicht, an dem er sich dann wirklich auch Sorgen gemacht hat?
Das ging eigentlich relativ lange noch gut. Dann erinnere ich mich an einen Abend, wo er weg war und ich mit meinem Sohn zu Hause alleine war. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich kann mir nichts zu essen mehr alleine nehmen und habe dann meiner Schwägerin und meinem Bruder lauter Essensmiley geschickt mit der Hoffnung, dass sie mir was zu essen bringen. Also fragen Sie mich nie, warum ich das gedacht habe. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht mehr erklären. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss bedient werden.
Ah ja.
Und dann hat mein Bruder und seine Frau haben dann Alarm geschlagen bei meinen Eltern und die standen dann vor der Tür mit einer Packung Toffifee und haben mir was zu essen gebracht. Und mittlerweile war dann mein Mann auch wieder wieder nach Hause gekommen. Und die haben dann nur gefragt, was ist denn hier los? Wieso schickt die lauter Essensmilies? Und mein Mann dann so, keine Ahnung, hier stand sogar Kuchen auf dem Küchentisch, die hätte sich was nehmen können, ich weiß nie, was los ist. Und das war dann wirklich so ein Punkt, wo meine Eltern, die schon Tage zuvor gesagt hatten, dass ich mich komisch verhalte, meinem Mann gesagt haben, so, du musst jetzt hier eingreifen, das geht in eine völlig verkehrte Richtung, hier läuft mächtig was aus dem Ruder. Und meine Eltern haben dann auch das Wort Psychiatrie in den Mund genommen und da bin ich komplett ausgerastet vor ihnen und habe gesagt, wenn ihr mich dahin bringt, das werde ich euch nie vergeben. Und ja, also da war ich ganz kontra und habe das überhaupt nicht eingesehen, warum ich dahin gehören sollte. Genau, das war so der Punkt, wo mein Mann auch das erste Mal, denke ich, meinen Eltern auch kurz Glauben geschenkt hat, dass sie vielleicht doch mit ihrer Vermutung richtig liegen, dass da irgendwas verkehrt ist.
Und wie war das denn bei Ihnen? Gab es irgendwann auch mal Misstrauen gegenüber Ihrem Mann oder gegenüber Ihren Eltern, dass Sie Teil derer waren, die Sie da irgendwie kontrollieren oder überwachen mussten? Das zum Glück nicht, okay.
Nein, also ich war sozusagen kontra in dem Punkt, wenn sie mir gespiegelt haben, dass ich verrückt bin. Da war ich immer komplett kontra, aber es war nicht bedrohlich, so nach dem Motto, dass die mir was Böses können, also in diesen Überwachungsgedanken, da ging das nicht mit rein.
Ja.
Aber ich war komplett aggressiv, wenn es darum ging, mich irgendwie in die Psychiatrie zu bringen.
Ja, jetzt muss ich sagen, dass man Leuten mal so Essens-Emojis schickt und bedient werden will, das finde ich jetzt nicht so katastrophal schlimm. Ne? Also das hätte ich jetzt gedacht, also da waren ja Dinge, die Sie vorher genannt haben, eigentlich bedrohlicher. Aber wie ging es denn dann weiter? Also Sie haben ja gesagt, es hat sich auch gesteigert.
Ja, der Höhepunkt war eigentlich der Tag, bevor ich in die Klinik kam. Da hatte ich abends auf einmal den Wahn, dass ich eine Drittgebärende, die wirklich zu dem Zeitpunkt schwanger war, erwartet habe, dass die bei uns auf dem Sofa ihr Kind kriegt. Also das spielte ja wieder in dieses große Bild des Wahns mit rein, ne? Dass die Schwangeren und Gebärenden zu uns kommen sollen. Mhm. Und ich erwartete halt für 22 Uhr diese Drittgebärende. Und nicht nur sie, sondern auch meine Freundin, die unseren Sohn auf die Welt gebracht hat. Und die sollte mir helfen, dass wir zu zweit quasi die Geburt bei uns machen. Tja, und die kam halt nicht. Und dann habe ich versucht, meinem Mann zu erklären, warum die jetzt halt nicht kommen, weil, keine Ahnung, der Zug ausgefallen ist oder was auch immer. Und da hat mein Mann richtig Angst gekriegt, als ich dann die Geburtstasche ausgepackt habe und unser Wohnzimmer in ein Kreißsaal verwandelt habe. Also ich habe wirklich die sterilen Handschuhe ausgepackt, das Besteck hingelegt, ein Kirschkernkissen angewärmt und Essen vorbereitet, einen Kaffee gekocht, alles Mögliche vorbereitet, damit bei uns eine Geburt stattfinden kann. Und dann hat mein Mann gesagt, okay, jetzt ist Schluss.
Ja.
Er hat dann meine Freundin, die ich erwartet hatte, dass die zu uns kommt, kontaktiert. Die war zum Glück kurz vor ihrem Nachtdienst im Kreißsaal, ist dann auch rangegangen und hat sich das angehört und war natürlich total schockiert und hat gesagt, du, das könnte eine Wochenbettpsychose sein, da müsst ihr richtig aufpassen, das kann sowohl für die Christina als auch für euren Sohn gefährlich werden. Mhm. Und du musst da auf jeden Fall eingreifen, kommt am besten her, also ins Krankenhaus. Und ich war dann, hab das mitbekommen, dass er mit meiner Freundin telefoniert hat und hab dann die ganze Zeit im Hintergrund geschrien, komm doch endlich, ich warte schon auf dich. Und ja, das war natürlich gruselig für sie. Und mein Mann hat dann die ganze Nacht fast mit mir durchdiskutiert, ich habe diskutiert mit ihm, warum meine Gedanken wahr sind und warum das alles kein Zufall ist, was ich hier wahrnehme und dass Gott halt mich auserwählt hat und nicht ihn und dass er das alles nur nicht versteht, weil er nicht so eine enge Beziehung zu Gott hat. Und da haben wir diskutiert und diskutiert. Irgendwann hat mein Mann dann gesagt, so, du legst dich jetzt hin und schläfst. Und er ist dann auch eingeschlafen, aber ich habe halt nur so getan, als ob ich schlafe und bin dann aufgestanden und bin duschen gegangen. Duschen deswegen, weil ich in meinem Wahn gedacht habe, dass immer wenn ich Wasser auf meinen Kopf bekomme, dass ich dann quasi das Reden Gottes besser hören kann. Mhm. Und deswegen bin ich duschen gegangen, weil ich wissen wollte, so Gott, was ist jetzt dein Plan, was soll ich machen, und habe dann stundenlang geduscht. Mein Mann ist dann irgendwann aufgewacht und hat gemerkt, dass ich dusche und abgeschlossen habe und dass ich nicht reagiert habe auf sein Klopfen hin. Und da hat er richtig Angst bekommen. Also da zum Glück konnte man unser Bad mit einem Senfstück von außen aufschließen. Das hat er dann auch gemacht. Und da bin ich total erschrocken, weil ich Gott mir eigentlich gesagt hat, dass er nicht reinkommt, dass ich sicher bin vor ihm. Und dann ist er reingekommen und hat mich dann überzeugt, dass wir zusammen in die Klinik fahren. Aber das war nicht etwa, weil ich Krankheitseinsicht gehabt hätte, sondern ich habe dann gedacht, naja, wenn die Freundin halt nicht zu mir kommt, dann muss ich halt zu meiner Freundin fahren, die halt noch im Nachtdienst war.
Und was dann für Situation, unglaublich.
Ja, da sind wir 6:30 früh in die Klinik gemeinsam gefahren.
Und dann, wie ist es dann da weitergegangen, als Sie in der Klinik waren? Also haben die schnell gesehen, was los ist, die Ärztinnen und Ärzte?
Ja, also meine Freundin hat mir die Tür aufgemacht im Kreißsaal und die hat sofort an meinem Blick gesehen, dass was nicht stimmt. Und dass ich psychotisch bin. Und dann haben kurz sie und eine Ärztin mit mir gesprochen. Und ich habe irgendwelches wirres Zeug erzählt, an das ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt kommst du erstmal mit auf die Wochenstation und kriegst du ein Zimmer und dann schau mal weiter. Das Problem ist, dass das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, in dem ich dann, dass ich gegangen bin, keine Psychiatrie hat. Mhm. Das ist ein kleines Krankenhaus ohne Psychiatrie und deswegen war klar, dass ich dort auf jeden Fall nicht bleiben kann. Aber es war erstmal der erste Schritt überhaupt ins Klinikum rein und das war wichtig.
Aber waren Sie denn in dem Moment schon ansatzweise einsichtig oder?
Nein.
Nee, immer noch
Nein,
nicht.
Nein, gar nicht. Mhm. Also das spielte alles in meinen Plan mit rein. Es war halt okay, jetzt muss ich halt dorthin und da wird Gott mir neue Sachen zeigen, die er mir offenbaren will. Und das war alles so in diesen Plan mit eingefügt. Genau.
Okay, also ja. Sie konnten diesen Gedanken gar nicht an sich ranlassen. Sie sind ja dann auch in eine Klinik gekommen mit einer Psychiatrie. wurden genau. auch zunächst mal 2 Wochen komplett von ihrer Familie getrennt. Wie haben ja. Sie die Zeit in Erinnerung oder können Sie sich überhaupt an die Zeit richtig erinnern?
Mhm. Also es war ein kleiner Umweg. Ich bin zuerst in die Uniklinik gekommen, die mit im Ort war. Und dort hat man versucht, mich quasi parallel mit meinem Sohn zu versorgen. Er auf der Kinderstation und ich auf der geschlossenen Station. Aber dort wurde dann sofort klar nach einigen Stunden, dass ich überhaupt keinen Gedanken an meinen Sohn hatte. Auch gar nicht wusste, dass ich ihn jetzt versorgen muss, dass ich stillen muss und dass ich irgendwie für ihn da sein kann. Und deswegen wurde ich dann nach 2 Tagen von der geschlossenen Station in die geschlossene Station von unserem Bezirkskrankenhaus verlegt, was eigentlich für uns zuständig war. Und da habe ich kaum Erinnerung. Also von diesen ersten 2 Tagen in der Uniklinik schon. Und dann bricht es aber ab. Also aber da habe ich dann wenig Erinnerung.
Da ist noch eine wichtige Sache. Sie haben ja gesagt, Wochenbettpsychosen, hat Ihre Freundin so reagiert, als Ihr Mann ihr das gesagt hat, dass es auch gefährlich sein kann. Also für Sie, aber auch für das Kind. Wie hat sich denn die Beziehung zu Ihrem Kind entwickelt in dieser Zeit? War da auch was anders? Wie würden Sie das denn beschreiben?
Also um ehrlich zu sein, hatte ich überhaupt gar keine Gedanken an mein Kind. Ich hatte einen hellen Moment auf dieser geschlossenen Station in der Uniklinik, da habe ich ihn vermisst und habe realisiert, dass ich jetzt von ihm getrennt bin und habe dann bitterlich geweint und dann hat man mir dann auch eine Milchpumpe gebracht, dass ich wenigstens abpumpen konnte. Ich weiß bis heute nicht, was mit der Milch passiert ist, ob man die ihm gebracht hat oder nicht. Aber das war so ein kurzer, heller Moment, an den ich mich erinnere, wo ich wirklich so diesen Schmerz gespürt habe, diese Zerrissenheit, so warum bin ich jetzt von meinem Sohn getrennt? Wir gehören doch zusammen. Wir erleben gerade so nach dem Motto die schönste Phase unseres Lebens und warum bin ich jetzt hier allein? Aber mit der Verlegung ins Bezirkskrankenhaus, da war ich dann so abgeschossen von den Medikamenten, dass ich da weder Erinnerungen habe, noch dass ich weiß, wie ich mich da gefühlt habe, ob ich Gedanken an meinen Sohn hatte oder nicht. Das kam dann erst nach ein paar Tagen, wo ich dann so mäßig wie aufgewacht bin und ein bisschen zu mir kam auf der Station und dann natürlich die ganz große Trennungsschmerzgefühle einfach hatte. Ne? Also, dass ich ihn unglaublich vermisst habe und jedem, dem ich erzählt habe, ich habe 6 Wochen alten Sohn, der hat gesagt, oh was, ihr gehört doch zusammen und so. Das hat es natürlich nicht besser gemacht.
Also, als Sie dann Ihren Sohn vermisst haben, haben Sie da in dieser Situation dann auch Ihre Situation mehr verstanden oder war das immer noch nicht so weit? Auch trotz der Medikamente?
Also, in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, wo ich mir das so bewusst war, dass wir getrennt sind, da war mir trotzdem nicht klar, dass ich krank bin.
Okay, das war immer noch nicht
also
da.
Dieses Bewusstsein. Das kam wirklich erst dann nach diesen 2 Wochen geschlossenen Station im Bezirkskrankenhaus, dass ich dann so wirklich, deswegen beschreibe ich das so als Aufwachen.
Ja.
Weil man wirklich wie so aus so einem, ich würde jetzt sagen Albtraum, weil eigentlich war es das, aber für mich hat es halt sich erstmal so positiv und euphorisch angefühlt, aber dann festzustellen, das war alles Quatsch und alles, was ich gedacht habe, war gar nicht wahr. Und das war dann schon so ein bisschen wie aus einem Albtraum aufwachen, weil mir einfach bewusst wurde, was jetzt meine Realität ist.
Wie war das dann? Erzählen Sie mal, wie diese Zeit des Erwachens sozusagen?
Na, es war furchtbar. Ich war in einem Überwachungszimmer gewesen, also wirklich 24/7 unter Beobachtung. Am Anfang hat man auch mich in ein Vierbettzimmer geschoben, aber das war wahrscheinlich nicht tragbar. Ich habe lauter Unsinn gemacht und die anderen Mitpatienten gestört, sodass ich dann ins Überwachungszimmer kam. Und daran kann ich mich halt auch gar nicht erinnern. Und dann bin ich in diesem Überwachungszimmer halt wie aufgewacht und habe überhaupt nicht verstanden so richtig, was, also irgendwo wusste ich, was passiert ist, aber irgendwie auch nicht. Und ich war so übelst müde, also wirklich diese Medikamente, die lassen ihn wirklich so müde sein und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel geschlafen und das war auch gut, da konnte ich nicht so viel nachdenken über das, was passiert ist, aber in den Momenten, wo ich halt wach war, wo Essenszeiten waren, wo Medikamentenausgabe war, da war ich halt einfach super, super träge, super traurig, super enttäuscht von Gott, von meiner Mutterrolle, von allem eigentlich und habe auch ganz viel mich danach gesehen, dass meine Eltern mich besuchen tatsächlich.
Ja.
Also irgendwie habe ich mir das gewünscht, dass sie vorbeikommen und dann kamen sie auch wirklich also regelmäßig vorbei und haben mir einfach zugehört. Manchmal war es mir einfach dann trotzdem, obwohl ich es mir gewünscht habe, zu viel und dann waren sie gerade da, haben mich gedrückt und mich gestreichelt. Dann habe ich gesagt, könnt ihr wieder gehen, ich schaff's einfach nicht. Mhm. Das war so dieses, ne, auf einer Seite man wünscht sich so Trost und Halt und auf der anderen Seite merkt man, man packt es einfach überhaupt gar nicht. Und manchmal kamen auch noch so Warngedanken noch mit dazu, also die waren nicht, bei dem Aufwachen waren die nicht auf einmal alle weg.
Okay.
Sondern ich hatte immer noch so diese Gedanken, zum Beispiel in der Dusche, weiß ich noch, da waren so, da gibt es ja im Krankenhaus immer diese Notfallstricke, wo man ziehen kann, wenn es einem schwummerig wird in der Dusche. Und die waren halt in der geschlossenen abgeschnitten, weil da halt wirklich jeder aller Furze lang gedrückt hätte oder gezogen hätte in der geschlossenen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eine Zündschnur. Die, wenn ich die anzünde, das ganze Krankenhaus explodieren lässt. Also das waren immer so Gedanken, die noch unterschwellig da waren, wo immer so dieses Überwachungsding und so, das hat alles noch mit reingespielt und war immer noch teilweise präsent.
Sie wollten Ihre Eltern sehen. Also ich würde mir denken, ja, von Eltern bekommt man irgendwie Schutz, ne? Die stehen einem bei. Was war denn mit Ihrem Mann und Ihrem Sohn? Waren die auch in der Zeit schon wieder bei Ihnen?
Ja. Ja, also das war ein riesengroßes Glück, dass die Station, auf der ich gewesen bin, da eine Ausnahme gemacht hat. Eigentlich sind Kinder gar nicht erlaubt auf geschlossenen Stationen oder generell in Psychiatrien. Wir durften aber in einem separaten Raum, der so einen Zugang zum Außengelände hatte, dann mal eine halbe Stunde da sein. Und mein Sohn durfte mit meinem Mann und meinem Papa und meiner Freundin da mit da sein. Und das war... das erste Mal ihn zu halten. Auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite war ich so fertig. Es gibt da auch noch ein Bild, da sehe ich einfach, also man sieht einfach in meinen Augen, dass ich krank bin. Und ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Auf der einen Seite dieses Gefühl, endlich habe ich meinen Sohn wieder im Arm. Auf der anderen Seite das Wissen, ich muss ihn in einer halben Stunde wieder abgeben. Und das Gefühl meinem Mann gegenüber war am Anfang ein bisschen gestört, würde ich sagen, weil ich mit diesen Gedanken von dieser Diskussion die Nacht vorher, bevor ich in die Klinik kam, so du raffst einfach nicht, du hast einfach die Beziehung zu Gott nicht, du bist so ein Dickkopf, so dieses Gefühl, das ist bei mir wie kleben geblieben, also das ist so von dieser Phase, das ist irgendwie nicht richtig weggegangen, das ging dann erst über den ganzen Krankenhausaufenthalt wieder weg.
Okay, und haben Sie mitbekommen, wie es Ihrem Mann in dieser Zeit ging, weil es betrifft ja Sie, aber es betrifft ja auch das Umfeld, wie viel Sorgen hat er sich eigentlich gemacht in dieser Zeit?
Also mein Mann ist ein Mann, der total krasses Vertrauen ins Leben und in Gott hat. Und der hat nach dem Ausspruch einer Ärztin, die gesagt hat, das ist jetzt schlimm, aber das wird wieder. Und mit diesem Ausspruch hat mein Mann so eine Hoffnung bekommen und hat gesagt, okay, ich mache jetzt hier alles, was notwendig ist. Ich kümmere mich um meinen Sohn und bin jetzt da für meine Frau. Und wenn sie Besuch haben will, dann stehen wir auf der Matte. So, er hat einfach sich um alles gekümmert, weil er einfach wusste, durch diesen Ausspruch der Ärztin, das wird wieder. So, das ist jetzt eine schlimme Phase, aber das wird wieder. Und das hat ihm einfach unglaublich Hoffnung gegeben und unser ganzes Umfeld hat ihn auch bestmöglich unterstützt. Das muss man noch dazu sagen. Also er hatte wirklich von allen Seiten Unterstützung.
Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie wieder zu sowas wie einem ja, normalen Familienleben zurückgefunden haben, das Sie auch richtig genießen konnten?
Also ich war nach 2 Wochen geschlossener Station noch 3 Wochen auf der offenen Station gewesen. Und in der Zeit wurde dieses ganz krass wirksame Antipsychotikum abgesetzt, dass ich wieder wirklich ein normaler Mensch werden konnte. Also das macht einen wirklich so richtig so einen Zombie-Schritt und also wirklich so, wie man sich Psychiatriepatienten vorstellt einfach. Und als das raus war, habe ich wirklich gemerkt, wie das Leben wieder in mich zurückgekehrt ist. Und ein Medikament ist dann noch geblieben, was sozusagen einen Rückfall verhindern sollte. Und damit bin ich entlassen worden und damit ging es mir auch gut. Ich fühlte mich gesund, ich fühlte mich belastbar durch die Therapien, die ich bekommen hatte und die Wochenendurlaube, wo ich auch mal zu Hause übernachten durfte in der Klinikzeit, habe ich auch gemerkt, so ich bin wieder belastbarer. Und da ging es mir nach 5 Wochen Klinik also wieder so gut, dass ich entlassen werden konnte. Aber dabei sollte es leider nicht bleiben.
Also es kam wieder zurück, sagen Sie damit? Ja.
Genau, nach einer Woche zu Hause ging es wieder von vorne los.
Und in der ähnlichen Heftigkeit oder hatte irgendwer dann schon erkannt, dass es wieder losgeht und Sie konnten früher dann in die Klinik oder wie ist es dann gelaufen?
Also es ging wieder so schleichend los, dass ich gemerkt habe, so Dinge in meiner Wohnung, die ich sehe, die haben wieder eine Bedeutung für mich, wie in der letzten Phase. Am Anfang konnte ich das so abwehren und laut aussprechen, das ist alles Quatsch. So, das stimmt nicht, das war krank. Und als ich aber aufgehört habe, das mir laut zu sagen, wenn solche Gedanken kamen, haben sich diese Gedanken wieder verfestigt, wie so eine Burg einfach in meinen Gedanken. Und das hat sich alles wieder so aufgebaut, das war der gleiche Wahn, die gleichen Gedanken. Und meine Eltern haben es wieder zuerst gemerkt. Und über ein paar Umwege hat mich dann mein Mann wieder in die Klinik gebracht.
Und dann wahrscheinlich wieder Medikamente und wieder irgendwann.
Wieder Medikamente.
Wieder irgendwann genau. So ein Aufwachen und zu merken, ah, genau. Jetzt ging's wieder los. Wenn Sie jetzt nochmal in sich reinschauen, wie gesagt, Sie waren ja, das wollen wir nicht vergessen, auf so einer Spur, ein Sonnenkind zu sein. Ich nenne das jetzt einfach mal so, alles klappt. Und dann erleben Sie diese Erfahrung. Und was hat das denn mit Ihrem Blick auf sich selbst gemacht? Bei diesem Perfektionismus, den Sie hatten, wie sah es aus mit Ihrem Selbstwert?
Also ich war komplett gebrochen, würde ich sagen. Auch wenn es mir psychisch dann immer relativ schnell ja dann auch wieder gut ging, ne? Wo das Medikament abgesetzt war, war ich einfach in mir total gebrochen. Einfach so dieses, auch diese Erwartung an Gott, wieso hast du das zugelassen und wieso muss ich das jetzt erleben? Wieso kann ich einfach auch diese Phase, die ich mir als Hebamme so schön ausgemalt habe, wieso kann die nicht einfach so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, so wie es eigentlich immer war. Es war so dieses, auch dieses trotzige Kind vielleicht auch in mir, die gesagt hat, ach Manno, wieso? Wieso musste das jetzt so sein? Und natürlich Schuldgefühle gegenüber meinem Kind, ne, auch diese dieses Versagen gefühlt, was ich als Mutter hatte, nicht für mein Kind in dieser wichtigen ersten Lebensphase da gewesen sein zu können. Das hat wirklich an mir genagt und ich habe ein Jahr habe ich mich abends in den Schlaf geweint, weil ich das einfach nicht akzeptieren konnte, dass mir das widerfahren ist.
Wodurch hat das Weinen aufgehört? Was kam, was Sie wieder anders auf sich und das Leben hat schauen lassen?
Also ich muss sagen, das war ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Ich habe dann zwischendurch auch wieder angefangen, geringfügig zu arbeiten, um mich einfach ein bisschen abzulenken und mir selbst zu beweisen, dass ich es noch kann. Auch mit Medikamenten und auch mit Erkrankungen. Aber so richtig besser ist es eigentlich erst geworden, als ich mich geöffnet habe und mich entschlossen habe, auf meinem eigenen Instagram-Profil über meine Erkrankung zu schreiben. Da habe ich mir einfach alles runtergeschrieben, was mir eingefallen ist, erst zu verschiedenen Themen, dann nochmal chronologisch die ganze Krankheitsphase habe ich nochmal aufgeschrieben und in verschiedenen Posts da hochgeladen und dann habe ich auch einfach gemerkt, dass es da noch mehr Leute gibt, denen sowas widerfahren ist. Das war das andere Problem. Ich habe immer gedacht, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der sowas hat, weil ich kannte niemanden, niemand kannte jemanden, der jemanden kannte. Gefühlt und deswegen war das für mich umso schöner, dann zu merken, so dass sich Menschen darauf gemeldet haben, denen das auch widerfahren ist. Und dann habe ich einfach so gemerkt, durch mein Schreiben, so ich kann den Menschen, denen es genauso ging wie mir oder genauso geht wie mir, helfen, dass sie sich verstanden und angenommen fühlen und ein Stück weit die Lasten teilen, sozusagen, die man so trägt.
Sie sind ja durch, na wirklich kann man sagen, eine heftige Zeit durchgegangen, in jeder Hinsicht. Wie sieht denn Ihr Leben heute aus?
Mein Leben ist wunderschön.
Das ist schon mal sehr gut zu hören.
Ja. Also ich genieße wirklich jeden einzelnen Tag, den ich mit meiner Familie verbringen kann. Ich bin umso dankbarer für jede Minute, den ich mit meinen Kindern verbringen kann, mit meinem Mann verbringen kann.
Sie haben noch einen Sohn, ne? Das ist mittlerweile.
Genau, ich habe noch einen Sohn.
Ja.
Genau, ja. Und einfach diese Zeit, die ich am Anfang verpasst habe. Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt umso mehr genießen, was ich damals nicht genießen konnte. Ich brauche Medikation zurzeit in einer ganz, also in einer relativ geringen Dosis, ist sogar unter dem therapeutischen Bereich, den man eigentlich anvisiert. Also da reicht scheinbar wenig zu, um das Gleichgewicht in meinem Gehirn mit den Transmittern zu gewährleisten.
Und wenn Sie nochmal alles zusammennehmen, auch vor dem Hintergrund, was Sie alles schon erlebt haben, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Was ist mir heute im Leben wichtig?
Keine so leichte Frage.
Mir ist es eigentlich total wichtig, dass ich die Prioritäten in meinem Leben richtig setze. Und das ist in erster Linie, dass ich meine Kraft und meine Stärke in Gott finde. Und danach kommt eigentlich schon mein Mann und meine Kinder. Nicht nur eigentlich, danach kommen sie. Und alles andere fügt sich danach ein, was ehrenamtliche Tätigkeiten, Freunde, alles. Das ist mir alles auch sehr wichtig, aber ich weiß einfach, wenn die Prioritäten, so wie ich sie gesetzt habe und so wie ich sie als richtig empfinde, nicht stimmen, dann komme ich in ein Ungleichgewicht hinein und dann kippt das Ganze irgendwie. Und deswegen ist mir das total wichtig, dass diese Zeit, also die Prioritäten in Zeit und Gedanken richtig einhalte. Es klingt jetzt so streng einhalten, aber dass ich da einfach die richtigen Prioritäten setze. Genau.
Vielen Dank, Christina. Und Ihnen ja, und Ihrer Familie wirklich weiterhin alles Gute.
Vielen lieben Dank. Danke für das schöne Gespräch.
Ich danke auch und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser, Martin Müller, Produktion Jens Baumgart. Und vielen Dank natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts haben, dann hören Sie doch mal rein in den Y-Kollektiv-Podcast. Alle 2 Wochen freitags mit persönlich erzählten Geschichten nah dran zwischen Politik und Clubkultur, sozialem Engagement, mentaler Gesundheit und Sex zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis hoffentlich bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Und nochmal danke, Christina.
Gerne.